NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Wettskandal im Fußball. DFB-Präsident Zwanziger warnt vor Vorverurteilungen. Milliardenauftrag für die Bahn. Der Konzern soll in Katar beim Aufbau des Schienennetzes mithelfen. Etappensieg für Obama. Die Gesundheitsreform hat im Senat eine weitere Hürde genommen. Streit um Steinbach. In der Koalition verhärten sich die Fronten und im Kommentar düstere Aussichten. Die Optionen der Bundeswehr beim Einsatz in Afghanistan. Und wir beginnen mit dem Wettskandal im Fußball. 200 Spiele sollen manipuliert worden sein, davon 32 in Deutschland. Die Dimension des Skandals ist damit wohl geklärt. Es ist der größte Wettbetrug im europäischen Fußball überhaupt. Aber nach wie vor bleiben die meisten Einzelheiten im Dunkeln. Immer neue Details werden zwar gemeldet, aber nicht bestätigt. So soll ein DFB-Schiedsrichter in Verdacht geraten sein. Und bei den Drahtziehern soll es sich um eine fünfköpfige Gruppe handeln, die von Berlin aus agiert hat. Jürgen Kopp mit dem Stand der Dinge.
Noch immer hat die Staatsanwaltschaft nicht einen einzigen Namen genannt. Noch immer sind verdächtige Begegnungen nicht offiziell bekannt. Und dennoch bringen die Medien immer mehr scheinbar Konkretes ans Licht. Mehrere Sonntagszeitungen meldeten, dass es sich bei den Drahtziehern des Wettskandals um eine Gruppe von 5 Männern aus Berlin handeln soll. Laut dem Friesischen Tagblatt berichtete der Torwart des Regionalligisten Goslar, dass ihm 1.500 Euro angeboten worden seien. Und die Online-Seiten der Süddeutschen Zeitung listen verdächtige Begegnungen aus der Türkei, Kroatien, Belgien und der Schweiz auf. Außerdem sind in einigen Blättern Fotos angeblich verdächtiger Profis abgebildet. Unter ihnen Thomas Reichenberger vom VfL Osnabrück, der die Vorwürfe vehement zurückwies.
Ich habe auch eine Auskunft von der Polizei, dass sie überhaupt nichts wissen. Das ist das Kuriose an der ganzen Sache. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie mein Name, warum der so derartig beschmutzt wurde von den Medien.
Vor einer Vorverurteilung warnte auch DFB-Präsident Theo Zwanziger und bat darum, zunächst die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft abzuwarten.
Das ist wichtig für uns, das ist für die Öffentlichkeit wichtig und das ist besonders für die wichtig, die nicht betroffen sind, die möglicherweise durch Spekulationen in den nächsten Tag in Misskredit kommen. Das wollen wir nicht.
Was der DFB-Boss aber will, sind Informationen. Denn er hatte bislang keinen Einblick in die Ermittlungen. Ebenso wenig wie der leicht angesäuerte Liga-Präsident Reinhard Rauball, der erst mit der Pressekonferenz am Freitag Details über den Skandal erfuhr.
Wir bemühen uns Anfang der Woche mal um eine begrenzte Einsicht in die Akten, um mal zu wissen, welche Spiele hier überhaupt eine Rolle spielen, welche Spieler eine Rolle spielen, um vielleicht auch die Mechanismen wirken zu lassen, die wir von der Verbandsseite her hier auch einbringen können.
Bisher aber muss auch Reinhard Rauball sich mit den inzwischen allgemein bekannten Zahlen zufrieden geben. Mindestens 200 Partien in 9 europäischen Ländern sollen manipuliert worden sein, davon 32 in Deutschland. 50 Hausdurchsuchungen gab es bisher sowie 17 Verhaftungen. Alles andere, ob Spielernamen, Spielerfotos oder einzelne Spielpaarungen, ist bisher nicht bestätigt und bleibt damit spekulativ.
Die Deutsche Bahn hat einen wirklich dicken Auftrag an Land gezogen und das mitten in der Wirtschaftskrise. Im Emirat Katar am Persischen Golf sollen Experten des deutschen Konzerns ein neues Schienensystem mitentwickeln und aufbauen. Ein Milliardenprojekt verbunden mit der Hoffnung auf weitere Geschäfte. Den Vertrag darüber hat heute Bahnchef Grube in Katar unterschrieben. Und auch dem neuen Verkehrsminister Ramsauer war das Projekt groß und wichtig genug, um mit ins Emirat zu reisen. Aus Katar Felix de Kuveland.
Es ist ein Projekt der Superlative. 17 Milliarden Euro Investitionsvolumen. Es soll das vorerst größte Schienennetz der arabischen Welt entstehen. Ramsauer kann also gleich zu Beginn seiner Amtszeit einen medienwirksamen Erfolg verbuchen, der freilich von seinem Vorgänger und der Bahn selbst vorbereitet wurde. Es erinnert natürlich an das Modell, das mit der Weltwirtschafts- und Finanzkrise plötzlich in aller Munde war. Hilfe aus den Golfstaaten für die gebeutelten deutschen Unternehmen, ja für die westliche Industrie und Wirtschaft überhaupt. Die Scheichs sitzen ja schon in Autounternehmen wie Daimler, Banken wie Credit Suisse und Anlagenbauern wie MAN Ferrostal. Katars Ministerpräsident Scheich Hamad bin Jassim Al Thani.
Wir denken langfristig. Wenn die Kurse fallen, erhöhen wir unseren Anteil an den Unternehmen. Das haben wir bei Credit Suisse so gemacht und auch bei den anderen Gesellschaften.
Swiss and same with other companies.
Daheim investieren sie zurzeit massiv in die eigenen Flug- und Seehäfen. Was aber noch fehlt, sind schnelle Güter- und Personenverkehrssysteme zu Lande. Mittlerweile ist das zu einem echten Problem geworden. Zu viele Kleinwagen, zu viele Lastwagen, verstopfte Straßen, Luftverschmutzung. Das muss gelöst werden. Bis zu 350 Kilometer in der Stunde schnell sollen die Züge fahren, die Katar mit dem benachbarten Bahrain verbinden. Dazu muss eine 45 Kilometer lange Brücke über das Meer gebaut werden. Außerdem wird der Flughafen von Doha, der Hauptstadt Katars, mit der City verbunden. Am Golf ist man mutig, oft geradezu kühn, wenn es ans Investieren geht. Das hat seine Gründe. Öl wird in den nächsten Jahrzehnten knapper und die Emirate am persisch-arabischen Golf haben schon lange die Weichen neu gestellt. Natürlich hat die Weltfinanzkrise auch den Golfstaaten zugesetzt. Es gab schwere Verluste. Aber am Golf blickt man nach vorn. Und davon kann auch die Deutsche Bahn profitieren.
Über 30 Millionen Amerikaner haben keine Krankenversicherung. Dass dies anders werden soll, dass jeder sich versichern kann, das ist wohl das wichtigste Versprechen der Gesundheitsreform, die Präsident Obama auf den Weg gebracht hat. Dieses Mammutprojekt hat jetzt eine wichtige Hürde genommen. Der Senat, die zweite Parlamentskammer, stimmte dafür, die Debatte über den Gesetzentwurf formell zu eröffnen. Aber die Republikaner, die die Reform erbittert bekämpfen, geben sich noch lange nicht geschlagen. Aus Washington Sabine Müller.
Der Kampf gegen die Gesundheitsreform im Senat hat gerade erst begonnen, sagte ein republikanischer Senator am Samstagabend nach der Abstimmung. Und die Sonntagstalkshows im US-Fernsehen machten sehr deutlich, dass es genau so ist. Während demokratische Senatoren wie Charles Schumer aus New York das Abstimmungsergebnis als Rückenwind für die Reform lobten, jetzt habe man richtig Schwung.
Now the wind is at our back. There's real momentum.
Bekräftigten Republikaner wie Tom Coburn aus Oklahoma, dass dieser Gesetzentwurf garantiert nicht die versprochene Heilung sei für das kaputte Gesundheitssystem. Denn er behandle nur Symptome und nicht die Krankheit.
This bill doesn't fix what's wrong with healthcare. We're treating symptoms, not the disease.
Knapp 850 Milliarden Dollar soll der Senatsentwurf in den nächsten 10 Jahren kosten. Dafür würde der Großteil der bisher unversicherten Amerikaner ins Krankenversicherungssystem aufgenommen. Außerdem dürften Versicherungsgesellschaften Menschen nicht mehr wegen Vorerkrankungen eine Versicherung verweigern. Ebenfalls im Senatsentwurf enthalten eine staatliche Krankenversicherung, die für mehr Wettbewerb sorgen soll. Allerdings könnte jeder Bundesstaat selbst entscheiden, ob er eine solche staatliche Versicherung anbietet oder nicht. Die Republikaner kritisieren den Entwurf als viel zu teuer. Außerdem werde er die Gesundheitsversorgung verschlechtern, weil der Staat die Kontrolle übernehme. Demokratische Senatoren taten ihr Bestes, die Kritik zu entkräften. Aber in den Debatten wurde sehr deutlich, dass sie in den eigenen Reihen noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Denn der Abstimmungserfolg vom Samstagabend, der den Gesetzentwurf zur Debatte freigibt, bedeutet keineswegs, dass eine Zustimmung zum Gesetz als sicher gelten kann. Eine skeptische demokratische Senatorin wurde nur mit Geldversprechen für ihren Bundesstaat dazu gebracht, dem Zwischenschritt zuzustimmen, und sie fügte gleich hinzu, dass das kein Ja zum Gesetz bedeute. Auch Senator Ben Nelson aus Nebraska sagt, am Entwurf müsse noch einiges geändert werden, damit er für ihn zustimmungsfähig werde. Die Kosten zum Beispiel würden nicht genug gesenkt. Das mache ihm große Sorgen.
It doesn't do enough to control the cost, that's for sure. And we do need to address that cost containment. I'm very concerned about that.
Die Republikaner setzen darauf, dass sich die Demokraten in den nächsten Wochen, wenn der Entwurf debattiert wird, noch selbst zerfleischen. Ihre eigene Strategie ist klar. Wenn sie die Reform schon nicht verhindern können, dann wollen sie sie zumindest mit allen Verfahrenstricks verzögern. Ein republikanischer Senator kündigte an, man werde, Zitat, einen heiligen Krieg der Verzögerung anzetteln. Präsident Obama wollte eigentlich bis Jahresende ein unterschriftsreifes Gesetz auf dem Tisch haben, aber dieser Terminplan ist nicht mehr zu halten. Der Senat wird vermutlich kurz vor Weihnachten bereit sein zur Abstimmung. Wenn die erfolgreich ist, müssen die Gesetzentwürfe aus Senat und Repräsentantenhaus noch zu einem gemeinsamen zusammengefügt werden. Hier in Washington geht man davon aus, dass das bis ins Frühjahr dauern kann.
Wie geht es weiter in Afghanistan? Wahrscheinlich in der kommenden Woche will US-Präsident Obama seine neue Strategie vorstellen. Und man kann sicher sein, dass diese Präsentation auch in den anderen NATO-Staaten mit großem Interesse verfolgt wird, auch in Berlin. Der deutsche Verteidigungsminister zu Guttenberg hat zwar gerade erst angekündigt, dass er die Truppe in Kunduz verstärken will. Andererseits werden die Rufe nach einer sogenannten Exit-Strategie immer lauter. Welche Perspektiven gibt es für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr? Andreas Flocken kommentiert.
Afghanistan droht zu einer Mission Impossible zu werden. Die Taliban sind auf dem Vormarsch, gewinnen immer mehr an Einfluss. Die Sicherheitslage hat sich dramatisch verschlechtert. Aber auch Präsident Hamid Karzai ist eine einzige Enttäuschung. Er ist für Wahlfälschungen und Korruption verantwortlich. Angesichts dieser desolaten Lage verwundert es schon, dass sich die westlichen Regierungen zuversichtlich zeigen, das Land stabilisieren zu können. Die Bundesregierung spricht von einer Abzugsperspektive. Verteidigungsminister zu Guttenberg und der NATO-Generalsekretär können sich vorstellen, dass afghanische Sicherheitskräfte im kommenden Jahr in einigen Distrikten allein für Ruhe und Ordnung sorgen. Doch diese Aussagen und Verlautbarungen haben mit der Realität wenig zu tun. Denn eine Wende zum Besseren ist nicht in Sicht. Die verbreitete Zuversicht gründet sich allein auf das Prinzip Hoffnung. Der Adressat dieser optimistischen Botschaften ist die Bevölkerung der Truppensteller. Denn die Zustimmung zu der Mission am Hindukusch bröckelt. Der Ruf nach einem Abzug wird immer lauter. Kein Wunder, denn der Krieg in Afghanistan dauert inzwischen mehr als 8 Jahre und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Denn die von Präsident Obama im März groß angekündigte neue Afghanistan-Strategie ist ein Fehlschlag. Im Weißen Haus arbeitet man seit Wochen an einem neuen Konzept. Schon jetzt aber ist klar, die USA werden ihre fast 70.000 Soldaten erneut erheblich verstärken. Dann werden weit mehr ausländische Truppen in Afghanistan sein als zu Hochzeiten der sowjetischen Besatzung in den 80er Jahren. Dass aber mehr Soldaten eine Wende bringen werden, das ist äußerst unwahrscheinlich. Bei der anstehenden Verlängerung des ISAF-Mandats durch den Bundestag im kommenden Monat wird es zwar bei der Obergrenze von 4.500 Bundeswehrsoldaten bleiben, aber nur für wenige Wochen. Denn nach der Entscheidung des US-Präsidenten über Truppenverstärkungen und nach der internationalen Afghanistan-Konferenz Anfang kommenden Jahres wird auch Deutschland die Obergrenze deutlich anheben und noch mehr Soldaten an den Hindukusch schicken. Sie sollen eine Ausstiegsperspektive schaffen, die Voraussetzungen schaffen, dass die Afghanen selbst für Sicherheit im Land sorgen können, so wird es zur Begründung heißen. Doch das hört die Öffentlichkeit schon seit Jahren, genauso wie dass es am Hindukusch kein Weiter-so geben dürfe. Von nachprüfbaren Zwischenzielen für die afghanische Regierung, sogenannten Benchmarks, ist die Rede. Auch das ist nicht neu. Sie sind schon einmal vereinbart worden. Vor 3 Jahren auf der Afghanistan-Konferenz in London. Eingehalten wurden diese Ziele allerdings nicht. Warum soll es ausgerechnet im kommenden Jahr anders werden? Die Aussichten für die Afghanistan-Mission sind düster. Darüber kann auch der selbstsicher und selbstbewusst auftretende Verteidigungsminister zu Guttenberg nicht hinwegtäuschen. Anders als sein Vorgänger hat der CSU-Politiker zwar schnell das Vertrauen der Bundeswehrsoldaten gewonnen. Eine überzeugende Exit-Strategie haben zu Guttenberg und die NATO allerdings weiterhin nicht.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Keine Versöhnung ist in Sicht im Streit um Erika Steinbach. Im Gegenteil, bei der Frage ihrer Berufung in den Stiftungsrat des Zentrums gegen Vertreibung verhärten sich die Koalitionsfronten immer mehr. CSU-Chef Seehofer forderte heute, die FDP möge doch einlenken und Steinbach eine Chance geben. Doch die Liberalen sehen keinen Bewegungsspielraum. Und die vertriebenen Präsidentin selbst stellte klar, auch gegen finanzielle Zugeständnisse lasse sie sich ihren Anspruch auf den Sitz nicht abkaufen. Jochen Mayer mit den Einzelheiten.
Es geht um einen Bericht des Fokus, wonach die Bundesregierung angeblich eine Art Angebotspaket ausgearbeitet haben soll. Dieses Paket umfasse im Wesentlichen 2 Punkte. Mehr Geld für die Stiftung und, bei einem persönlichen Verzicht von Erika Steinbach, mehr Stiftungsratssitze für andere Vertreter des BDV. Diesem Bericht bzw. diesen Spekulationen hat Steinbach jetzt jedoch eine klare Absage erteilt. Wir lassen uns nicht kaufen, es geht um die Sache, nicht ums Geld. So wird sie heute von der Bild am Sonntag zitiert. Der erste große Streit innerhalb der Regierungskoalition bleibt also vorerst ungelöst. Auch weil Außenminister Westerwelle weiterhin nicht bereit ist, sich mit Erika Steinbach zu treffen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte dazu, der Minister habe zu dieser Angelegenheit in den vergangenen Tagen alles gesagt, was zu sagen war. Hört man Guido Westerwelle nochmals zu, bleibt tatsächlich kaum Spielraum in der Causa Steinbach.
Das deutsch-polnische Verhältnis ist historisch schwierig genug. Und deswegen kann ich als Außenminister Entscheidungen nicht treffen, die diesem Versöhnungsgedanken entgegenstehen. Und ich werde sie auch nicht treffen.
Von Seiten der Union wird jedoch nicht locker gelassen. Von der CSU heißt es da, Westerwelle solle sich als Gentleman zeigen und Steinbach zu einem persönlichen Gespräch einladen. Bernhard Vogel von der CDU attackiert den neuen Außenminister etwas direkter. Er könne das Vorgehen von Westerwelle nicht nachvollziehen, so Vogel. Von polnischer Seite wird zumindest nicht offiziell versucht einzuwirken. Außenminister Sikorski sagte, sie müssten nicht über Frau Steinbach sprechen, es sei eine Sache des innerdeutschen Dialogs. Die Vertriebenenpräsidentin ist vor allem in Polen umstritten, weil sie 1991 im Bundestag nicht für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze stimmte und sich gegen den EU-Beitritt Polens aussprach.
In gut einem halben Jahr wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Eine Wahl, die die politischen Gewichte auch in der Bundespolitik verändern könnte. Eine Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des WDR-Magazins Westpol sieht jetzt die schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf ohne Mehrheit, nämlich zusammen bei 46%, was auch der Linken Hoffnung machen dürfte, die im Mai kommenden Jahres in den Landtag einziehen will. Bei einem Parteitag in Mülheim hat die NRW-Linke, wie Daniela Junghans berichtet, ihre Landesliste gewählt.
An deren Spitze wählten die Delegierten die Herner Lehrerin Bärbel Beuermann, die eine mögliche Regierungsbeteiligung nicht komplett ausschließen will.
Für mich ist oberste Priorität, so wie für alle anderen auch, die schwarz-gelbe Regierung abzuwählen. Voraussetzend dazu ist natürlich, dass da die Inhalte der SPD und auch der Grünen sich radikal ändern müssen.
Prominente Namen sucht man unter den 40 frisch gewählten Kandidaten vergeblich. Auf Listenplatz 2 steht Landeschef Wolfgang Zimmermann. Und der einzige bisherige Landtagsabgeordnete der Linken, Rüdiger Sagel, erhielt ebenfalls einen der vorderen Plätze. Sagel war vor 2 Jahren bei den Grünen ausgetreten und zur Linken gewechselt, hatte sein Landtagsmandat aber behalten. Vor den Delegierten in Mülheim kritisierte er seine ehemalige Partei heftig.
Wir brauchen auch keine inhaltsleere Machtpolitik wie die Grünen. Wir sind nicht nur das soziale Original, nein, wir sind auch ökologischer als die Grünen.
Ähnlich deutliche Worte fand auch Linken-Fraktionschef Gregor Gysi, der die Delegierten zum Abschluss ihres Parteitags auf den Wahlkampf einschwor und sie zu einem Wahlkampf nah am Alltag der Menschen aufforderte. Die von der NRW-Linken beschlossene Legalisierung von Haschisch sei der richtige Weg. Die Entscheidung, den verpflichtenden Religionsunterricht abzuschaffen, sei ebenfalls gut. Gysi hob auch noch einmal die Bedeutung von Oskar Lafontaine für die Linke hervor und betonte,
dass wir ohne ihn wahrscheinlich die Vereinigung der Parteien so gar nicht hinbekommen hätten. Er hat damals die Bedingungen im Juni 2005 gestellt und gesagt, okay, ich habe die Nase voll von der SPD, ich trete aus. Ich bin auch bereit, für euch anzutreten, aber nur, wenn ihr euch vereinigt. Und manchmal braucht man so einen Ruck, um dann etwas hinzubekommen. Und zweitens, ich finde, er hat eine herausragende Art, die anderen Parteien herauszufordern. Und sie sollen gar nicht denken, dass das aufhört. Und deshalb brauchen wir ihn dringend und haben überhaupt keinen Platz für Nachfolgediskussionen gegenwärtig.
Sollten die Linken im Mai nur knapp über die 5%-Hürde kommen, könnten sie mindestens 9 Abgeordnete nach Düsseldorf schicken. Allerdings hatte die Partei bei der Bundestagswahl in NRW mehr als 8% der Stimmen erhalten.
Aus Mülheim berichtete Daniela Junghans im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Im Streit um das iranische Atomprogramm lässt das Regime in Teheran jetzt die Muskeln spielen. Und zwar so, dass dies im Ausland nicht übersehen werden kann. Die Armee hat heute ein großes Manöver begonnen. Dabei soll geübt werden, wie sich der Iran gegen einen Angriff auf seine Atomanlagen verteidigt, hieß es aus Teheran. Kilian Pfeffer mit den Einzelheiten.
Die Übung soll 5 Tage dauern und erstreckt sich über ein Gebiet von fast 600.000 Quadratkilometern. Beteiligt sind die iranische Armee und die Revolutionsgarden, das berichten mehrere iranische Medien. Der Chef der iranischen Luftabwehr, General Migani, hat erklärt, die Übung ziele auf die Abwehr eines möglichen Luftangriffs auf die Atomanlagen des Landes. Migani sagte, es sei eine Pflicht, die für die iranische Nation lebenswichtigen Einrichtungen zu schützen. Hintergrund dazu sind offenbar die Drohungen Israels, die iranischen Atomanlagen anzugreifen. Israel hat immer wieder damit gedroht, die Anlagen zu bombardieren, falls die Islamische Republik ihre Urananreicherung nicht einstelle. Entsprechend machte der israelische Ministerpräsident Netanyahu Druck auf Washington, eine Einigung mit Iran zu erzielen oder verstärkte Sanktionen durchzusetzen. Der UN-Sicherheitsrat hat mittlerweile 3 Resolutionen erlassen, in denen Teheran aufgefordert wird, die Urananreicherung einzustellen. Die Weltgemeinschaft mutmaßt, dass Iran sein umstrittenes Atomprogramm auch militärisch nutzen könnte. Iran hat das stets bestritten.
In Rumänien wird heute ein neuer Präsident gewählt. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem konservativen Amtsinhaber und dem sozialistischen Kandidaten. Wer auch immer gewinnt, wird als erstes die Aufgabe haben, die Regierungskrise zu beenden. Denn Rumänien wird seit Wochen von einer Übergangsregierung geführt. Die Wahl heute wird überschattet von Fälschungsvorwürfen. Gerwald Herter berichtet.
In Rumänien muss niemand seine Stimme nur in einem bestimmten Wahllokal abgeben.
Schon bei früheren Wahlgängen wurde es so möglich, dass Parteigänger mehrmals an verschiedenen Orten Stimmzettel in die Urnen warfen. Auf dem Bukarester Nordbahnhof bildeten sich schon am Vormittag lange Schlangen. Hier sollen Durchreisende abstimmen, doch vieles spricht dafür, dass Bewohner ländlicher Wahlkreise aus einem einzigen Grund in Bussen und Autos nach Bukarest gebracht worden sind. Sie sollen hier nochmals ihre Stimme abgeben. Der sogenannte Wahltourismus ist in Rumänien ein bekanntes Übel. Die Polizei versucht heute dagegen vorzugehen. Eine Gruppe von etwa 200 Männern, mutmaßlichen Wahltouristen, wurde festgesetzt und verhört. Für viele Rumänen sind solche Vorfälle nichts Besonderes. Eine Bukarester Rentnerin hofft dennoch auf einen guten Ausgang. Der Präsident wird hoffentlich weise, einsichtig und klug sein. Er sollte ein großes Herz haben für alle Bürger des Landes, ohne Unterschied. Der amtierende Präsident Traian Băsescu stellt sich wieder zur Wahl. Er hat der Korruption den Kampf angesagt. Doch viele seiner früheren Anhänger stören sich an seinem eigensinnigen, sehr machtbewussten Umgang mit dem Parlament. Weil er sich mit der Mehrheit der Abgeordneten auf keinen Premierminister einigen konnte, wird Rumänien seit Wochen nur noch von einem geschäftsführenden Kabinett regiert. Im Wahlkampf hatte Băsescu Fehler eingeräumt. Bei der Stimmabgabe heute zeigte er sich kämpferisch. Heute haben die Rumänen die Macht, dem Parlament zu zeigen, wie es funktionieren soll. Und gleichzeitig können sie auch ihren Präsidenten wählen. Neben Băsescu lag der Sozialist und frühere Außenminister Mircea Joane in den letzten Umfragen vorn. Der liberale Crin Antonescu folgte mit einigen Prozentpunkten Abstand auf Băsescu und Joane. Ohne Manipulationen und Betrug wird auch dieser Wahlgang nicht ablaufen. Das ist bereits sicher. Offen ist nur, welches Ausmaß die Betrügereien erreichen. Nach den letzten Umfrageergebnissen ist es sehr wahrscheinlich, dass keiner der insgesamt 12 Präsidentschaftskandidaten auf Anhieb eine absolute Mehrheit erreicht. Eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der größten Unterstützung dürfte deshalb in 2 Wochen stattfinden.
Bei schwerem Wetter ist heute vor Sumatra in Indonesien eine vollbesetzte Fähre gekentert und untergegangen. Wie viele Menschen genau an Bord waren, ist noch nicht bekannt. Die Rede ist von mehr als 300 Passagieren. Mindestens 20 kamen ums Leben, aber die meisten haben überlebt. Bernd Moschborowska.
Die Fähre Dumai Express war heute Morgen bei schlechtem Wetter gesunken. Das Schiff war von der Insel Batam auf dem Weg nach Pekanbaru in der Provinz Riau auf Sumatra. Gegen 10 Uhr Ortszeit sei das Schiff vor der Insel Karimun in der Nähe von Singapur gekentert, hieß es. Die Rettungsarbeiten wurden den ganzen Tag über durch schlechtes Wetter und schweren Seegang behindert. Für kleinere Schiffe sei es wegen der hohen Wellen sehr schwer gewesen, zur Unglücksstelle zu gelangen. Nach und nach wurden jedoch die meisten Passagiere aus dem Wasser gefischt. Unklar ist noch, wie viele Menschen insgesamt an Bord waren. Auf der Passagierliste waren nur 213 Personen eingetragen. Nach Angaben der indonesischen Schifffahrtsbehörden wurden aber fast 300 Passagiere gerettet. Die Dumai Express soll nur für 273 Passagiere zugelassen gewesen sein. Die genaue Unglücksursache ist noch nicht bekannt. Neben einer Überladung kommt nach offiziellen Angaben ein technisches Problem in Frage. Außerdem werde geprüft, ob der Kapitän oder der Hafenmeister angesichts der schwierigen Wetterverhältnisse das Auslaufen des Schiffes hätten verhindern müssen.
Fährunglück vor Sumatra. Ein Bericht war das von Bernd Moschborowska. Zipfelmütze, Spitzbart, Knopfaugen und ein kleiner Sack auf dem Rücken. Generationen von Kindern haben inzwischen das Sandmännchen kennengelernt, wenn es am frühen Abend im Fernsehen seine Gute-Nacht-Geschichten bringt. Und heute noch hat es übrigens jeden Tag über 1 Million Zuschauer. Das Sandmännchen hat heute Geburtstag, es wird 50 Jahre alt und Christina Hortenbach gratuliert.
So fängt jede Folge an. Das Sandmännchen kommt mit kindlichem Gesicht und weißem Spitzbart, einem roten Mäntelchen und der typisch spitzenroten Mütze. Immer mit einem speziellen Fahrzeug, gebaut von Tüftler Harald Serowski, erzählt Sandmännchen-Redakteurin Anne Knabe.
Meine Papierkorb-Lehrmaschine, die gab es noch gar nicht. Der hat er sich wirklich ausgedacht. Der ist in Baumärkte gegangen und hat Materialien gesucht, um seine Fahrzeuge zu bauen. Also ein Sieb zum Beispiel als Schutz für eine Lampe, winzig kleine Glühbirnen, die auf wirklich funktionierten. Die blinkten, wenn der Sandmann nach rechts oder links einbog. Und das hat er über 200 Mal an verschiedenen Fahrzeugen getan.
Nur in der allerersten Folge 1959, da kam Sandmännchen zu Fuß.
Brachte seinen Traumsand zwei Kindern, die vor dem Fernseher gesessen haben und mit ihm die Geschichte geschaut haben. Und danach war er so müde, dass als er von den Kindern kam, er sich an der nächsten Hausecke hinsetzen musste und einschlief. Das hatte dann zur Folge, dass Zuschauer ihm Betten schickten bzw. ihn einluden, dass er doch bei ihnen schlafen könne.
Sandmänner und Frauen gab es früher wirklich. Sie brachten Sand, mit dem geputzt wurde, und erzählten Geschichten. Als man sich in Westdeutschland 59 überlegte, ein Sandmännchen ins Fernsehen zu bringen, hörte man im Osten davon und hat innerhalb von 2 Wochen einen eigenen Ostsandmann gestaltet. Die Sandmännchenmusik hat der Komponist vor 50 Jahren in einer Nacht geschrieben. Auch heute ist eine Sandmännchenfolge noch richtig viel Arbeit. Anne Knabe.
25 Bilder braucht man, um eine Sekunde Film zu haben. Das heißt, also 25 Mal hin und her rennen oder wahlweise 25 Handgriffe an der Puppe, um eine einzige Sekunde Film zu haben.
Sag, wo wohnt der Sandmann? Ich habe einen Brief für ihn.
Das weiß niemand genau.
Aber ich habe seinen Schlafsandbeutel geflickt und den will er sich in 4 Tagen hier abholen.
Über Sandmännchen weiß man wenig. Es spricht nicht, aber jeden Abend ist es da. Es soll im Märchenwald wohnen. Hier füllt er auch den berühmten Traumsand in Säcke.
Wenn man früh an den Augen reibt, hat man immer ein bisschen Sand drin. Also insofern ist es gar nicht so weit hergeholt, dass es Traumsand gibt, dass dieser Sand dafür sorgt, dass man schöne Träume hat. Und wenn Sie Kinder beobachten, die den Sandmann abends sehen, dann halten sie sich regelmäßig die Augen zu, weil sie noch nicht schlafen wollen. Also es funktioniert offensichtlich.
Christina Hortenbach gratulierte dem Sandmännchen zum 50. Geburtstag. Und damit sind wir beim Sport im Echo des Tages. Und da geht es natürlich um die Bundesliga. Martin Seidemann hat alle Ergebnisse.
Und zu Beginn werfen wir mal einen kurzen Blick auf die letzte Partie des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Bochum steht es etwa 20 Minuten vor Schluss noch 0:0. Das zweite Sonntagsspiel ist schon durch. Bayern München hatte Bayer Leverkusen zu Gast. Klanghafte Namen, aber ein richtiges Topspiel war es nicht. 1:1 trennten sich die beiden Clubs. Mario Gomez hatte die Bayern in der 8. Minute in Führung gebracht. Nur 6 Minuten später glich der zurzeit erfolgreichste Torschütze der Liga, Stefan Kießling, aus. Und dabei blieb es für Bayern-Trainer Louis van Gaal ohne Frage zu wenig. Trotzdem schaute er voraus.
Ich muss mich beschäftigen mit meiner Mannschaft. Und mein Fokus ist auch bei dieser Mannschaft. Und Mittwoch haben wir wieder ein wichtiges Spiel. Und ich will meine Mannschaft wieder sehr gut vorbereiten. Und das werde ich auch noch machen.
Am Mittwoch geht es in der Champions League gegen Maccabi Haifa. Bayer Leverkusen hat es zwar nicht geschafft, den ersten Sieg in München seit 20 Jahren einzufahren, aber immerhin reichte Kießling und Co. der eine Punkt, um Werder Bremen wieder als Tabellenführer abzulösen.
Also ich denke, selbst nach dem Rückstand hat man gesehen, dass wir nicht aufgesteckt haben oder uns auch nicht mehr aus der Ruhe lassen kommen. Und ja, machen wir wieder ein Heimspiel, da wollen wir wieder 3 Punkte holen und dann da oben bleiben eben.
Soweit Stefan Kießling von Bayer Leverkusen zum 1:1 bei Bayern München. In der zweiten Liga wollte der FC St. Pauli mit einem Sieg in Augsburg die Tabellenführung erobern. Guter Plan, hat aber nicht geklappt. Die Hamburger kassierten in der letzten Minute der Nachspielzeit das entscheidende 2:3. 2 weitere Begegnungen gab es noch. Der MSV Duisburg gewann bei Greuther Fürth mit 1:0 und Koblenz besiegte Aachen ebenfalls mit 1:0. Wir kommen zum Wintersport. Im norwegischen Beitostølen hatten die Skilangläufer ihren Weltcup-Auftakt und zum Schluss gab es dann auch aus deutscher Sicht noch Grund zum Jubeln. Thorsten vom Wege berichtet.
Deutschlands Skilangläufer haben nach dem verkorksten Auftakt in den Einzelentscheidungen bei der ersten Staffel des Winters gezeigt, dass bei der Medaillenvergabe in Vancouver mit den Deutschen zu rechnen ist. Bis kurz vor dem Ziel konnte Schlussläufer Tobias Angerer mit den Besten, an diesem Tag die Norweger vor den Russen, mithalten. Erst dann verließen ihn die Kräfte. So wurde es Rang 3. Das deutsche Quartett der Frauen hatte zuvor Rang 5 belegt, allerdings mit mehr als 1 Minute 30 Rückstand auf die siegreichen Schwedinnen, die vor Norwegen und Finnland gewannen.
Beim Eisschnelllauf-Weltcup in Hamar hat die Erfurterin Daniela Anschütz-Thoms nach ihrem 3. Platz über 5000 Meter gestern heute über 1500 Meter den 4. Rang belegt. Katrin Matscherott aus Berlin wurde 18. Und zum Schluss nochmal der Blick auf das Spiel in der Fußball-Bundesliga. Zwischen dem HSV und Bochum steht es immer noch 0:0.
Soweit Martin Seidemann mit allem Wichtigen vom Sport. Und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Sie können sich diese Sendung im Internet auch als Podcast herunterladen unter den Adressen ndrinfo.de oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.